Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.
So, und herzlich willkommen, aber einer, der absolut Ahnung hat, mit dem war ich gestern zusammen, nämlich mit Rudi Völler bei Sky 90. Und da gab es ja die neue Sky-Doku über Rudi Völler. Mein erstes signifikantes Erlebnis mit Rudi Völler, schon ein bisschen her, fast auf den Tag genau, auch im Oktober 1980, 25 Jahre ist es her. Und da war Rudi Völler bei den Löwen. Ich war damals ja schon für den Bayerischen Rundfunk unterwegs, habe dann Beitrag gemacht. Und die 60er, das ist eigentlich wie heute, die haben es aber damals nur geschafft, in einem einzigen Spiel sowohl das beste Spiel der Saison als auch das schlechteste Spiel der Saison zu machen. Ganz einfach, sie waren in der Halbzeit 0-3 hinten. Rudi Völler, damals mein Originalkommentar, stand nur den Rasen platt in der ersten Halbzeit. Und dann gab es so ein Libero, der hieß Grünter, der war echt so langsam, also dagegen, egal, ist De Ligt, Usain Bolt, ja, muss man dazu sagen, den habe ich dann tituliert, war so langsam wie seine Oma, wobei ich die Oma nicht beleidigen wollte, also egal, es war damals auch ein bisschen anderer, sarkastischerer Ton in den Beiträgen manchmal so mit drinnen, ja, und was passiert, die 60er sind 0-3 hinten und dann kommt Rudi Völler und macht einen Dreierpack in der zweiten Halbzeit. Von 0-3 auf 4-3. Horst Wohlers, heute der Assistent von Sky-Reporter Kai Dittmann, hat auch noch ein Tor beigesteuert. Waren nicht so viele, glaube ich, beim Horsti. Also auf jeden Fall gewinnen die Löwen mit 4-3 am Ende. Und der Rudi war gestern, konnte sich noch genau erinnern, hat er gesagt, das war mein erster Dreierpack überhaupt in der Bundesliga. Und wir waren katastrophal und mich mochte er auch nicht, weil ich immer so unangenehm gefragt habe. Empfand ich in diesem Fall als Lob, aber es waren einfach die Storys mit Rudi Völler, den ich dann noch lange begleitet habe, auch als Teamchef und. Es ist immer ein Spaß mit ihm natürlich, wenn einer sich auch neu erfunden hat. Nicht nur der deutsche Fußball hat sich neu erfunden. Rudi Völler fiel einfach auf, indem er in erster Linie konservative Fußballthemen vertreten hat. Also von zu viel Rotation, von zu viel Taktik, von zu viel Laptop wollte er immer nichts wissen. Und mit Julian Nagelsmann hat er sich plötzlich neu erfunden, kann seinen Stück zurücktreten mal, wenn es ein bisschen zu schwierig wird, auch für den Julian. Und auf der anderen Seite unterstützt er ihn und auch diesen modernen Fußball. Deshalb absolut Chapeau, mein lieber Rudi. Und der eine oder andere Fußballclub hätte ihn wahrscheinlich auch gebraucht am letzten Wochenende, aber nicht so die Bayern. Was war denn euer Eindruck?
Was ist das erstmal für ein kecker Einstiegsmonolog hier gewesen? Timo, wir sind noch anderthalb Folgen davon entfernt, hier rauszufliegen. Dann macht Uli den Laden komplett alleine. Schmeißt
Nein,
das hier ganz alleine.
Einfach nur vor mich hingekichert. Das war
Max,
schön.
Ja, ich wollte euch nur ein Stück Nostalgie einfach geben.
Das
übrigens,
hast du geschafft.
Muss euch ja noch vorstellen. Max Zielke, unser Sky-Moderator und natürlich Timo Schäfer. Der Kommentator, der sogar in England und Österreich bekannt ist davon, aber später im Podcast ein bisschen mehr. Ja. Also Bayern, das war ja einfach irgendwie die pure Dominanz.
Nee, erstmal Uli, du hast 25 Jahre gesagt und dann von 1980 geredet. Ich hatte jetzt 2 Minuten Monologzeit nochmal nachzurechnen, das kommt nicht hin. Du lebst doch sonst immer in der Zukunft.
So ist es. Ich habe eigentlich 78 schon angefangen beim Fernsehen. Und 74 überhaupt mit dem Job Abendzeitung in München.
Aber Rudi Völler, bist du das erste Mal wann 1980 über den Weg gelaufen?
Nein, den habe ich vorher natürlich im Zuge dessen, dass er nach München gewechselt ist. Das war, glaube ich, im Jahr vorher, 79, ja. Glaube ich, ist er nach München gewechselt. Da bin ich ihm schon über den Weg gelaufen. Ja, sonst war das jetzt auch nicht so, dass die immer vor der Tür stand. Und ich war auch nicht bei Kickers Offenbach zu Hause, da, wo er gespielt hat vorher. Also seinen Weg habe ich dann nachher weiterverfolgt und wir sind uns öfter über den Weg gelaufen.
Absolute Koryphäe, dieser Mann. Ich finde auch immer, er hat sowas wie der Fußball-Bundespräsident von Deutschland. Immer wenn er was sagt, da traut man sich eigentlich gar nicht auf einen anderen Gedanken oder zu einer anderen Schlussfolgerung zu kommen, weil der hat so viel erlebt, der hat so viel Ausstrahlung und auch in so schwierigen Momenten hat er jetzt ja, seitdem er wieder zurück ist beim DFB, auch den ein oder anderen gehabt. Ich finde, der managt das einfach alles sehr, sehr gut.
Ja, und ich liebe seine Zusammenschnitte. Auch da mal wieder von mir der Hinweis auf YouTube. Da gibt's seine schönsten Ausraster. Die gehören ja auch bei ihm dazu. Da hat er mal so eine kleine Sache mit Jessica Castrop, wo er ihr irgendwie so ein bisschen liebevoll die Hand tätschelt und ihr sagt, ja, ja, ist gut. Wie er Markus Lindemann zerlegt, Sebastian Hellmann mal richtig angegangen wegen Roger Schmidt. Was wollen Sie denn jetzt mit dem Roger Schmidt? Also, das gucke ich mir regelmäßig an und muss mich jedes Mal wieder kaputt lachen. Von daher, Rudi Völler, absolute Volllegende.
Zusammen jetzt mit Franz Beckenbauer ja auch irgendwie, weil muss man ja auch sagen, der ist ja auch ab und zu komplett ausgerastet. Der Rudi war immer der Kumpeltyp auch zu jedem Fan. Beim Franz hat schon mal einer Sie gesagt, wenn er ihn getroffen hat vor lauter Ehrfurcht.
Ein Rudi Völler. Habt ihr die Doku eigentlich schon gesehen?
Selbstverständlich, habe ich natürlich in Vorbereitung auf den gestrigen Abend mir sofort reingezogen. Absolute Highlights, muss man sagen.
Muss ich mir noch zu Gemüte führen. Ihr müsst mich ein bisschen an die Hand nehmen heute. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit, deswegen habe ich nicht gearbeitet. Und mein Fußballwissen, das entstammt jetzt nur Zusammenfassungen, die ich mir vor dieser Aufzeichnung noch reingezogen habe. Also ich war wirklich offline, muss ich sagen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr mir über dieses Bundesliga- oder auch internationale Fußballwochenende erzählen könnt. Uli, du hast schon Richtung Bayern geschoben. Ergebnisse habe ich natürlich parallel mitverfolgt. Ich muss sagen, ich bin so null erstaunt gewesen. Ihr habt das Spiel mitverfolgt.
Also eins muss ich erst vorweg sagen, Max, da es nicht die eigene Hochzeit war, ist es natürlich die erste gelbe Karte und dann wirst du abgeschaltet in Zukunft, wenn du nicht dabei warst. Aber egal, ja, nein, das war eine absolute Machtdemonstration des FC Bayern, wo immer wieder neue Spieler irgendwie in den Vordergrund kommen.
Chapeau.
Ja, Luis Diaz war jetzt der große Star. Über Harry Kane haben wir schon geredet, Michael Olise haben wir auch schon den Haken hinter, weil einfach immer gut. Luis Diaz haben wir auch schon mal gesagt, dass der uns gut gefällt. Jetzt war er der große Star des Abends, nach 15 Sekunden direkt getroffen, Doppelpack gemacht, das andere Tor vorgelegt. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, in Deutschland dann auch der ganz breiten Öffentlichkeit so ein Begriff geworden, dass die Bayern da richtig gut zugeschlagen haben. Ganz interessant, passenderweise dazu, in England haben sie nach diesem Auftritt ihm hinterhergetrauert. Daniel Sturridge, Ex-Liverpool-Spieler, hat schon gesagt, also der fehlt Liverpool gerade an allen Ecken und Enden. Und Achtung, nicht nur wegen seiner Qualität mit dem Ball, sondern vor allem auch gegen den Ball. Dieses Pressing, was der immer wieder initiiert. Unglaublich, jetzt hat er auch noch gescored. Ja, also ich bin eh dabei. Luis Diaz, Top-Transfer.
Noch ein Faktor dazu, Luis Diaz ist ein menschlicher und mannschaftsmäßiger absoluter Zugewinn. Einer, der den ganzen Tag lacht, egal ob er daneben schießt oder nicht, der Freude am Spiel hat, der das jedem rüberbringt, die Mitspieler hat. Und leider ist es dann so, für wen spielt er, ist er in der Mannschaft, weil Leroy Sané lieber zu Galatasaray gegangen ist für ein paar Dollar mehr. Und da muss man sagen, da brauchen die Bayern ihm aber null hinterher trauern. Der hat jetzt in den ersten 6 Spielen schon mehr gemacht als der Leroy in den letzten 2 Saisons zusammen. Also es ist unglaublich.
Und Harry Kane nur ein Tor, was war da los?
Ja, der völlige Abriss in der Krise praktisch. Man muss sagen, er hat noch ein schönes geschossen. Da war er leider knapp im Abseits. Da hat er noch einmal den Innenpfosten getroffen. Also es hätten schon wieder 2-3 werden können. Aber ich sehe das auch Anfänge einer Krise bei Harry. Allerdings war das schon schön für 2, dieses Tor. Also diese Schusstechnik, Ballannahme und dann aber genau mit 100 Stundenkilometer ins Eck, unhaltbar. Harry, auch er, kommen wir schon zum nächsten Thema, Vincent Kompany, Harry Kane wird immer besser. So hat er nie gespielt, also auch in Tottenham nicht so gut.
Ja, ich finde ihn auch, er bringt aktuell alles mit. Über diese Arbeit, auch die er verrichtet, haben wir auch in diesem Podcast schon öfter gesprochen. Aber ich finde auch das Gesamtpaket Harry Kane gerade echt beeindruckend. Da hat unsere Kollegin Britta Hofmann dann ein ganz interessantes Thema aufgemacht. Wird sich das vielleicht wieder verändern, wenn Musiala mit dabei ist? Weil dieser Zehnerraum dann natürlich vielleicht auch mehr mit Musiala belegt sein wird. Aktuell vielleicht so ein bisschen der Profiteur, wobei ich dagegen halten würde, die Bayern in dieser Form, Musiala ist ja immer ein Gewinn für die Mannschaft, von daher kann es eigentlich dann nur noch besser werden. Und das ist dann fast eine schlechte Nachricht für alle, die auf Spannung hoffen in der Liga.
Ja, und nochmal aufs Bessermachen, muss man natürlich sagen. Also Luis Diaz sowieso sofort integriert, sofort mit dabei, haben ganz wenige Spieler geschafft, die aus dem Ausland zu Bayern kamen. wurde von der Gruppe auch komplett aufgenommen und das ist natürlich auch Luis Diaz selber. Michael Olise, bei Crystal Palace herausragender Spieler, aber er hat den nächsten Step jetzt absolut unter Vincent Kompany gemacht. Und dann nehmen wir mal zwei ganz andere, die immer unterm Radar durchgehen. Conny Leimer, nicht wegzudenken. Ja? Also Rudi Völler hat nach der Sendung zu mir gesagt, wir haben auch über Conny Leimer geredet, schade, so einen bräuchte man in der Nationalmannschaft bei uns. Ja? Also einer, der alles spielen kann, mit einer unglaublichen Intensität. Vincent Kompany hat ihn besser gemacht. Und selbst derjenige, der als Flop tituliert war, ja, und wo alle gedachten, niemals Bundesliga-Niveau, Sascha Boye, den hat er zumindest dahin gebracht, dass er einen ordentlichen, rechten Verteidiger spielt. Ja, der jetzt nicht negativ auffällt, sondern sagt mal, okay, ist decent, ist okay, kann so spielen. Wird jetzt kein Weltklasse-Mann mehr werden, aber auch das ist ein Werk von Vincent Kompany, der auch irgendwie an ihn geglaubt hat und gesagt hat, nee, Sascha, du musst jetzt deinen Kopf mal ein bisschen einschalten und schon geht's besser.
Manuel Neuer hat es übrigens auch in die Zusammenfassung geschafft, die ich mir angeschaut habe, auch nicht selbstverständlich bei einem 0-0-Sieg. Er hatte mindestens einen Super-Save, den ich gesehen habe. Uli, wir wissen ja eh, du siehst ihn 2026 bei der Weltmeisterschaft in Übersee im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Das haben wir schon geklärt. Die Frage ist, was auf Vereinsebene mit ihm passiert, ob er seinen Vertrag doch nochmal verlängert.
Ich könnte mir vorstellen, ja, weil er ja noch Spaß hat, noch der Beste ist im Moment. Aber das hängt, glaube ich, auch mit dieser WM zusammen. Angenommen, der spielt wirklich die Weltmeisterschaft. Vielleicht ist das dann sein letzter finaler Schritt, den er machen wird. Ja, aber immer vorausgesetzt, wenn Marc-André Ter Stegen nicht fit wird. Und da stehen ja viele Fragezeichen dahinter. Ansonsten, glaube ich, wenn er so spielt. Und Manu will ja einfach unbedingt immer spielen. Er will immer gewinnen. Und es gibt kein Ziel, das für ihn irgendwie nicht erreichbar scheint.
Du merkst es, Timo, ne? Er rückt keinen Zentimeter von seiner Meinung ab mit Neuer und WM und Tor.
Ja, das ist Gesetz für Uli, das merkt man schon. Aber Manuel Neuer macht ja auch genau das. Er hält so die Hoffnungen von Menschen wie Uli am Leben, auch was das Thema Vertragsverlängerung nochmal angeht. Da wurde er auch drauf angesprochen, jetzt nach dem Spiel bei uns bei Sky. Und da hat er auch gesagt, oh, ja, du, mal gucken, ist ja noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal. Also da lässt sich auch alles offen, der hat einfach Spaß dran. Und übrigens, gleichgezogen mit Thomas Müller, 362 Siege in der Bundesliga. Andere träumen davon, so viele Spiele mal irgendwann zu haben in dieser Liga. 362 Siege, die beiden aktuell gemeinsam, die Rekordhalter. Gut, den Titel wird Thomas Müller dann jetzt bald abgeben müssen. Da werden ja noch ein paar dazukommen bei Manuel Neuer. Aber auch diese Zahl, also ich sage sie gerade extra zum zweiten Mal und kann es immer noch nicht so ganz greifen. Das finde ich schon unfassbar.
Ja, die Bayern haben 25 Tore nach 6 Spielen. Habt ihr schon mal hochgerechnet, wie viel das dann sind nach 34 Spieltagen?
Boah, lass mich ganz kurz. Es ist auf jeden Fall dreistellig.
Also wenn und nicht du vierstellig. Das jetzt rechnen kannst, dann bin ich beeindruckt.
Warte mal, 12 und 50.
Also 150 haben wir schon auf jeden Fall.
Ja, geht so in die Richtung 200, oder?
Nee.
Oder bin ich jetzt völlig hochzeitsgeschädigt?
Du bist 6. Ja, 6 durch 30 ist 5 Mal, dann sind wir 125 und ein paar zerquetschte. Also 130, 140
Sag
Tore.
Ich doch. Dreistellig, habe ich gesagt. Ja,
die ja, Frage, 60 so davon weitergeht. Von Harry Kane wahrscheinlich.
Aber ehrlich gesagt, es spricht nicht viel dagegen, dass es nicht so weitergehen sollte bei den Bayern. Ich finde, ich kann euch nur zustimmen. Also ihr habt das jetzt wesentlich enger verfolgt als ich, aber um das so ins große Gesamtbild mal einzusortieren.
Ich hebe den Manuel Neuer Reklamierarm sofort.
Bitte?
Und sage natürlich, ja, jetzt sieht's gut aus, aber glaubt ihr ernsthaft, dass dieses Durchspielen quasi mit nur 3 Wochen Pause von über die WM, über diese Club-WM hinaus, dass die Bayern jede Woche für Woche über 120 Kilometer laufen können überhaupt? Und das ist ja im Moment die Zahl, die sie Woche für Woche runterreißen, mannschaftsmäßig über 120 Kilometer. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das einfach durchzuhalten ist, sowohl von der Physis als auch von der Birne, diese Konzentration. Also das System von Vincent Kompany ist ja jetzt nicht so ganz einfach zu begreifen, sondern da musst du permanent deine Birne voll auf Alarm gestellt haben.
Ja, aber wenn man es mal so mit letzter Saison vergleicht, ich glaube, Kompany hat jetzt mehr Vertrauen auch zu den Spielern 12, 13, 14, 15, 16 gefasst. Letztes Jahr war Rotieren jetzt nicht so seine große Leidenschaft. Das hat er ungern gemacht. Das hat er, glaube ich, auch immer durchklingen lassen. Das hast du den Aufstellungen, die ziemlich häufig ziemlich ähnlich waren, immer angesehen. Aber jetzt hat er, warum auch immer, ob das jetzt Vorgabe von oben war oder ob das seine Idee war, schon das Gefühl, finde ich, dass er ein breiteres Feld an Spielern hat, wo er sagt, okay, die kann ich jederzeit in der Bundesliga reinwerfen und es funktioniert.
Sehe ich auch so, auf jeden Fall. Gerade Lennart Kahl war da ja ein viel beachtetes Beispiel, der jetzt seine Minuten bekommen hat. Ich glaube, bei den Bayern wird es am Ende auch auf das Thema Verletzungen dann wieder kommen. Sie haben da aktuell Probleme mit Davis, mit Musiala, das darf man ja auch nicht vergessen. Zwei absolute Schlüsselspieler, die nicht dabei sind. Aber der Blick zu den anderen Top-Clubs zeigt das ja auch. Die bei der Club-WM dabei war, die lange gespielt haben. Paris Saint-Germain, Riesenverletzungsprobleme, gewinnt trotzdem in Barcelona. Chelsea, der Gewinner der Club-WM, Riesenverletzungsprobleme. Schlüsselspieler fallen immer wieder aus, immer wieder Muskelverletzungen. Mal hier 3 Wochen, mal da 4 Wochen. Davon haben die Bayern aktuell, toi toi toi, noch nichts so richtig. Darauf wird es am Ende ankommen, da bin ich sehr gespannt.
Und sie haben auch keine 60 Spieler wie Chelsea.
Dein Lieblingsverein. Keine Folge ohne Chelsea-Bashing, hiermit abgehakt. Wenn wir mal auf die Konkurrenz, auf die nationale Konkurrenz schauen.
Was war denn da los?
Die Dortmunder 1-1 gegen Leipzig, das war für mich so ein Gradmesser, wo Dortmund, wo der BVB wirklich steht. Man muss sagen, leider ist es wieder so ein bisschen diese BVB-Krankheit, die dann durchkommt. Gegen Leipzig, das ist so ein Spiel, wenn ihr mich fragt, das musst du da mal, wenn es auch schmutzig ist mit 1-0, das musst du gewinnen, wenn du ernsthafter Verfolger bleiben möchtest. Jetzt haben sie wieder 2 Punkte abreißen lassen. Klar, es sind insgesamt 4 nur, die sie Rückstand haben. Aber ich glaube, das führt alles so ein bisschen darauf hinaus, dass die Bayern relativ früh in dieser Bundesliga-Saison sagen können, okay, Meisterschaft haben wir im Sack. Wir können uns jetzt vielleicht darauf konzentrieren und alles dahingehend bündeln, dass wir international weit kommen.
Ist natürlich ein Jammer, wenn sie sich auch nachher hinstellen und sagen, ja, Leipzig war so gut, da sind wir mit dem Unentschieden mehr oder weniger zufrieden, obwohl du kein besonders gutes Spiel gemacht hast. Konnte man auch nicht, was weiß ich, Abnutzungskampf im Mittelfeld und. Aber das würde, ich sage jetzt mal, gut, der Vergleich mit Bayern hinkt natürlich, aber es würde den Bayern nicht im Traume einfallen, nach dem Unentschieden, nach so einem Unentschieden zu sagen, naja, war halt mal so und die sind auch ganz gut. Also das ist so ein bisschen die Herangehensweise, weil das Spiel war schon sehr, sehr dürftig insgesamt, wenngleich natürlich Leipzig eine gute Mannschaft hat. Aber das gilt ja auch für Leipzig.
Genau, sehe ich auch so. Ich finde auch, die Leipziger können wir aktuell nicht mit den Leipzigern vergleichen, die da in Bayern oder bei Bayern richtig einen auf den Sack bekommen haben. Zu Beginn der Saison, da war noch alles sehr neu, sehr jung, da wächst gerade ganz gut was zusammen. Deswegen finde ich insgesamt ein Unentschieden gegen Leipzig in Ordnung. Fand auch den Auftritt okay. Gab, ich glaube, waren 15 Abschlüsse am Ende für den BVB. Da kann dann auch durchaus mal ein zweiter reingehen. Dann sagen alle, sie haben genau das gezogen, dieses dreckige Ding, was man sich dann erwartet. Ich glaube, für Dortmund ist der Vergleich halt gerade einfach unfair, weil für mich Bayern das formstärkste Team in Europa ist. Da kann keiner mithalten. Keine Mannschaft sehe ich so stark auf dem Level performen. Auch andere Top-Teams, Liverpool hat Probleme, Manchester City hat sowieso Probleme, Real Madrid mogelt sich immer mal so ein bisschen durch. Barcelona kassiert am Wochenende ein 1-4 gegen Sevilla. Also deswegen ist der Vergleich für den BVB eben auch richtig, richtig eklig, weil alle sagen, ihr sollt gerade mit den Besten überhaupt mithalten und sie spielen gegen eine wirklich gute Leipziger Mannschaft 1-1. In ihrer eigenen Liga haben sie da einen Punkt geholt, in der Bayernliga 2 verloren.
Ja, und etwas Positives als Permanentoptimist habe ich natürlich auch. Nico Schlotterbeck meldet sich wirklich mit starker Form zurück. Das kann die deutsche Nationalmannschaft brauchen, denn wenn es da irgendwo möglicherweise Probleme geben sollte, dann in der Abwehr beim DFB. Und ja, Julian Nagelsmann hat ihn auch schon sofort einfach nominiert, obwohl er jetzt noch nicht so viel Spielpraxis hat. Das zeigt von Wertschätzung, aber natürlich auch, wie notwendig er ihn braucht. Ist natürlich ganz klar, weil Antonio Rüdiger noch länger ausfällt und ja auch wirklich keiner weiß, wie gut kommt er wirklich zurück. Ende der letzten Saison hat er ja schon den einen oder anderen Schwächeanfall gehabt, egal ob bei Real oder in der Nationalmannschaft. Also schauen wir mal, wie das wird.
Und vergesst mir nicht den Hamburger Sportverein. Nur noch 10 Punkte hinter den Bayern. Für mich das Team des Wochenendes mit dem 4:0 zu Hause gegen Mainz 05. Ich habe ganz viele HSV-Fans in meinem Umfeld. Allerspätestens nach diesem Pokalspiel, erste Runde, wo sie, glaube ich, gegen, was war das? Ich hab schon vergessen. Ich glaube, ein Fünfligist war es, den sie vor der Brust hatten, als sie da wirklich last second auf der letzten Rille noch weitergekommen sind. Da haben alle gesagt, okay. Pirmasens, dankeschön. Der FK Pirmasens, ja, genau. Haben alle gesagt, okay, Tasmania, Hamburg, das wird einen Rekordabstieg geben aus der Fußball-Bundesliga. Anfänglich sah es ja auch danach aus. Da dachte ich, okay, vielleicht haben sie doch nicht zu schwarz gemalt und waren da realistischer als ich. Aber jetzt haben die so, ohne dass ich irgendwelche Anzeichen dafür gesehen oder wahrgenommen habe, die Kurve bekommen, stehen jetzt nach 6 Spielen mit 8 Punkten da. Absolut solide für einen Neuling. Und ich bin mal gespannt, ob sie das beibehalten können oder ob das nur mal so ein Ausrutscher nach oben war jetzt in den letzten 2-3 Wochen.
Unser Ex-Gesundheitsminister würde, Karl Lauterbach würde da vorne, davon kann ich nur warnen, ja. Also ich glaube, das sollte man echt nicht überbewerten, muss man ganz ehrlich sagen, weil also die Mainzer waren schlecht wie nie oder wie selten. Vielleicht war das 4 doch Punkte, ein bisschen viel mit dem Europapokal während der Woche. Das haben sie irgendwie nicht so richtig weggesteckt. Und beim HSV, da glaube ich erst dran, wenn sie ein paar ordentliche Auftritte machen. Allerdings muss man sagen, mit diesem Ryan Philipp, da haben sie natürlich schon wieder einen Franzosen. Ich weiß nicht, wie viel tausend von Spieler, die da haben in Frankreich, die da rumturnen. Ordentlicher Mittelstürmer, 2 Tore gemacht. Also vielleicht ist ja das die große Hilfe für den HSV.
Und Timo, die Mainzer waren auch an ihm interessiert, an Rayon Philipp, wollten aber keine Ablöse zahlen. Ne? Jetzt macht er einen Doppelpack und hat es, glaube ich, auch mal so Richtung Mainzer Ecke verlautbaren lassen, ne? nach den Toren.
Ja, er hat schön gejubelt, hat den Telefonhörer aufgelegt, hat gesagt, nee, ihr ruft mich mal schön nicht mehr an. Thema war da, wenn Eintracht Braunschweig abgestiegen wäre in der Relegation gegen Saarbrücken, wäre Philipp ablösefrei gewesen. Ihr merkt, das ist viel Konjunktiv, dann wäre Philipp wohl Richtung Mainz gewechselt. Hat er nicht gemacht. Mainz hat gesagt, Ablöse zahlen wir für dich nicht. Und jetzt ist er in Hamburg und hat sie ordentlich bestraft. Ich fand den in Braunschweig schon immer sehr interessant in der zweiten Liga, weil mir da seine Zahlen aufgefallen sind, die er in Luxemburg in seiner Station vorher aufgelegt hat. Weil wenn ihr die jetzt gleich hört, dann denkt ihr wirklich, ich wäre verrückt geworden. Da hat er nämlich in 30 Spielen 32 Tore gemacht, soweit so gut, aber dazu 26 Vorlagen gegeben. Ich glaube immer noch, dass das eigentlich nicht sein kann. Aber so wird's gezeigt, Saison 22/23 in der Liga in Luxemburg, 30 Spiele, 32 Tore, 26 Vorlagen für Ryan Philipp.
War das in Tüdelingen, da wo auch Dino Toppmöller seine Trainerkarriere gestartet hat oder bei Jeff Strasser?
Er hat für den großen Club Hesperingen gespielt. Das hat er ordentlich aufgezaubert. Jetzt beim HSV, die Zahl kommt mir bei Ryan Philipp immer wieder in den Kopf, weil ich wirklich jedes Mal gedacht habe, ich träume bei der Vorbereitung auf Braunschweig.
Ja, hätte einfach ein anderer auch schon, ein anderer Perlentaucher oder das Auge ihn erkennen können irgendwie. Aber gut, der HSV wird sich auf jeden Fall freuen, muss man natürlich sagen.
Thema HSV finde ich ganz spannend, weil ich sie in der Vorbereitung kommentiert habe und mich da länger unterhalten habe, auch mit Leuten rund um den Verein. Die haben ja einige Entscheidungen getroffen, die von außen durchaus erstmal kritisch gesehen wurden. Aufstiegsheld Selke abgegeben. Glatzel ziemlich auf die Bank verbannt, der kam jetzt in diesem Spiel wieder, aber auch so raus, Scholau weg, gut, der war jetzt auch nicht mehr so stark in der zweiten Liga und trotzdem hatte man so das Gefühl, okay, diese Aufstiegshelden, die werden so ein bisschen nach außen geschoben, aber es war von Beginn an zu erkennen, wir schmeißen unsere Spielweise schon ziemlich arg um von diesem sehr dominanten Fußball, sehr viel Ballbesitz auf sehr intensive Spieler, Spieler, die gut gegen den Ball sind, Spieler, die gut umschalten können, Spieler, die Tempo haben, wie Philipp. Wenn man das jetzt gerade bewertet, wird man sagen, der Plan geht auf. Am Ende werden wir es, das ist ja das Schöne in unserer Position, nach der Saison oder nach mehreren Spielen bewerten können. Aber das fand ich erstmal vielversprechend aus Sicht des HSV, dass sie sich für eine Richtung entschieden haben und diese Richtung wirklich auch konsequent, egal welche Namen, egal welche Spieler, durchgezogen haben und auch in die Richtung rekrutiert haben. Und das macht mir erstmal immer Spaß, mir das anzugucken, weil ich das Gefühl habe, da geht was in eine Richtung. Das finde ich immer erstmal ganz sinnvoll.
Ja, in die Richtung geht es bei Leverkusen irgendwie noch nicht. Und trotzdem sind sie vorne dran in der Tabelle. Das ist auch ganz, ganz komische Mannschaft. Also Ich weiß, die haben es echt nicht so einfach gehabt innerhalb von, ich glaube, so 16 Wochen von Alonso zu Ten Hag, neuen Spielstil und dann jetzt nochmal mit Jümmeland auch nochmal neuen Spielstil. Da kannst du vielleicht nicht so richtig funktionieren. Auf der anderen Seite, man hat das Gefühl, sie machen nicht so viel richtig, gewinnen aber trotzdem jedes Spiel. Also das war schon dann, muss man sagen, die krebsen mehr oder weniger vor sich hin, aber irgendwie ist es trotzdem ein Erfolgsmodell, oder?
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, die Leverkusener, auch die Spieler, die letztes Jahr schon mit dabei waren, die sind gar nicht mal so zufrieden mit der Art und Weise, wie sie da Fußball spielen. Es hat ihnen letzte Saison noch mehr Bock gemacht, das hat ihnen mehr Spaß bereitet. Aber ich glaube, sie merken auch, dass sie aktuell, und Jüllmann hat es ja gesagt, mit Zauberfußball, mit Schönspielerei kommen wir im Moment nicht weit. Damit gewinnen wir keine Spiele. Und ich glaube, da hat er sich in sehr kurzer Zeit einen sehr guten Eindruck von dieser Mannschaft verschafft, die unter Xabi machen konnte, was sie wollte, auch die Freiheiten hatte, weil du gemerkt hast, okay, der Trainer, der gibt dann ein Konzept vor, eine Spielweise, die auch jedem Spieler liegt. Das klappt in dem Kollektiv einfach super. Jetzt ist da aber so viel passiert. Klar, wer alles weg ist, müssen wir nicht drüber reden. Über Florian Wirtz können wir, glaube ich, später nochmal einen kleinen Ausflug machen. Aber der Trainer ist weg. So viel Abgänge, so viel Neuzugänge. Xhaka nach wie vor, finde ich, so vielleicht der bitterste Abgang. Das merkst du jetzt erst, wo er weg ist. Und diese Mannschaft kann es sich so, wie sie zusammengestellt ist, aktuell, glaube ich, nicht leisten, zu versuchen, den Fußball von den Vorjahren zu spielen.
Also ja, dann, wenn wir mal reingucken, wer da vorne drin gerade spielt, mit Christian Kofane, den hatte vorher gar keiner auf dem Schirm. Der hat vor ziemlich genau einem Jahr noch in Kamerun in der Heimat gespielt, wurde dann von einem spanischen Zweitligisten Albacete verpflichtet für die U19. Das ist ein Jahr her. Jetzt ein Jahr später steht er plötzlich in der Startelf in der Champions League, in der Bundesliga. Sagt, glaube ich, auch viel darüber aus, in welchem Zustand Leverkusen gerade ist und was man von ihnen erwarten oder eben auch nicht erwarten kann.
Aber wenn sie dann so einen finden, das finde ich schon auch absolut klasse. Muss man natürlich noch kurz über Union reden. Also ich glaube, Steffen Baumgart hat einen guten Ding gemacht, also eine gute Aktion gehabt. Also als Grimaldo blutüberströmt auf dem Feld lag, hat einen Cut über dem Auge gehabt und sich die Union-Fans ordentlich daneben benommen haben. Durch Sprechchöre ist er dann aufgestanden in die Kurve, hat gesagt, reißt euch mal zusammen, schaut mal, übrigens, der ist blutüberströmt. Also spricht für Baumgart, spricht nicht für die Union-Fans, aber schwamm drüber. Ich möchte natürlich dann nochmal zum Patzer der Woche kommen.
Der Flop der Woche.
Also das war ja unglaublich. Also Renault, also das, glaube ich, ist der Fehlpass aller Fehlpässe gewesen. Direkt vor ihm. Also den muss er doch gesehen haben, der aus dem Augenwinkel nicht gesehen hat. Das ist so dieser Blackout, wenn du mal irgendwo beim Autofahren, ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist, links abbiegst und es kommt eigentlich einer entgegen, den du nicht gesehen hast, obwohl er schon vor dir ist.
Aber einen Tag später, Uli, als hätten sich die Bielefelder das abgeguckt, Jonas Kerskin mit einer ähnlichen Aktion gegen Schalke schenkt den so ein Tor her. Ja, ist, glaube ich, schwer zu erklären. Wird sich Renault auch denken, wenn er sich das anguckt, ja, das war ich nicht, das war ein anderer. Also ja, es sind Fehler, die man nicht so wirklich erklären kann. Blackout, ja, wie aber, du sagst, ja.
Aber das ist das, mit, dass die Birne immer auf 100% sein muss. Und wenn du einmal denkst, ah, den spiele ich jetzt ganz locker dahin und nicht komplett 100% konzentriert bist, passieren einfach solche Dinge. Auch das zeigt natürlich dann die Klasse aus, ja. Also, apropos Klasse und Comeback und Fighten, sind wir bei Sandro Wagner. Also habt ihr gespannt auf den Spieltag geschaut, wie es mit Sandro weitergeht?
Ich hätte ehrlich gesagt, hätte ich wetten müssen, was ich eigentlich nie mache, hätte ich auf den VfL Wolfsburg gesetzt, weil ich nicht gedacht hätte, dass die, gut, Wolfsburg ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, aber ich hätte gedacht, wenn die auf dem FCA treffen, in so einem Zustand, dann ist da mindestens ein Punkt drin. Also 3-1 für Augsburg habe ich da ehrlicherweise überhaupt nicht gesehen.
Muss man schon dazu sagen, Max, ich muss dich korrigieren. Auf Wolfsburg setzen, das geht in keiner Phase, vor allem nicht in Phasen, wo es drauf ankommt. Da hat Wolfsburg noch nie irgendwas gerissen. Es ist ein absoluter Jammer, diese Mannschaft, muss man natürlich echt sagen. Und das zeigt ja schon, wenn das Aushängeschild Maxi Arnold ist, Ja, der Einzige, der da immer interviewt wird, weil sonst kennst du ja kaum mehr einen, den sie da interviewen, der auch noch halbwegs Deutsch kann. Und dann sagt der Maxi Arnold noch so grandiose Erklärungen wie, das war nichts von uns. Sehr gehaltvoll, muss man sehr gehaltvoll machen. Also Wolfsburg ist einfach ein Verein, ich weiß nicht, kann man in dieser Stadt nicht Fußball spielen? Ich war mal dort, ich kann es verstehen. Ich war mal eine Woche dort mit der Nationalmannschaft. Ich kann verstehen, dass das jetzt das tägliche Highlight jetzt eigentlich der Hauptbahnhof ist. Und boah, nee. Also ist schon ja, echt schwierig.
Ich war vorletztes Wochenende da. Da haben sie auch Heimspiel gehabt. Das durfte ich für Sky machen. Und vor dem Spiel habe ich mit Christian Eriksen am Bus ein Interview führen können. Und ich glaube, dass diese Verpflichtung von ihm war nochmal so der Versuch, diesem Verein, dieser Stadt, ich sage jetzt mal so eine Sexiness einzuhauchen. Ja. Aber jetzt haben sie irgendwie ein Problem mit ihm. Hat noch nie von Anfang an spielen dürfen, kam jetzt in dem Spiel auch wieder erst zur Halbzeit rein. Er hat mal 30, mal 35, auch mal 20 Minuten bekommen. Diesmal eine komplette Halbzeit. Aber irgendwie hat er noch gar nicht angedockt an diese Mannschaft, an dieses System. Und bezeichnend fand ich in diesem Interview, als ich ihn dann gefragt habe, was hält dich eigentlich davon ab, jetzt in der Startelf zu stehen? What keeps you away from the starting team? War seine Antwort, the manager. Also hat er natürlich mit einem Grinsen, mit einem suffisanten Lächeln gesagt. Aber irgendwie dachte ich da schon, ob da nicht schon ein bisschen was im Argen ist, auch wenn es nur drei Spiele waren, die er, glaube ich, von Anfang an, oder da zwei, die er von Anfang an hätte spielen können. Irgendwie passt da nicht viel zusammen. Und mit Paul Simonis ist ein super netter, sehr, sehr sympathischer Typ, ja. Hat auch direkt vorm Spiel das Interview auf Deutsch gegeben, obwohl es eigentlich hieß, die Fragen gerne auf Deutsch stellen. Er antwortet dann auf Englisch, hat sich aber direkt getraut, auf Deutsch zu antworten, hat das bravourös gelöst, aber irgendwie hat er mit dieser Mannschaft noch nicht wirklich eine Idee hervorbringen können, wenn du dir einfach mal diese Jungs anguckst, die da rumlaufen.
Ja, also aber
mit Maier, Skov, Olsen, Eriksen haben wir drüber gesprochen, Swanberg, Amura, selbst Pečinović, das ist der Neue, der wirklich auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht, hat auch das Tor jetzt gemacht, kam dann vorherige Woche gegen Leipzig rein, hat da auch echt eine gute Leistung gezeigt, aber da passt relativ wenig zusammen. Also für das Spielermaterial, was da rumläuft, muss man sagen, absolute Unterperformance.
Ja, ich glaube einfach,
du schüttelst so einen Kopf,
Standort Uli. Zusammen, Simonis ist nett, aber der nutzt ja nichts, der wird nicht der Letzte sein, der scheitert und es geht einfach im normalen Trott weiter. Lass uns über schöne Dinge reden, würde ich doch da mal sagen irgendwie. Ja, nein.
Haben wir da etwa noch was? Haben wir da noch
ja,
was?
Ja, wir haben natürlich. Ja, der VfB wieder in der Spur, auch wenn er sich mehr als gequält hat gegen Heidenheim 1-0. Aber da siehst du, dass das natürlich schon nachhängt dann solche Spiele wie in Basel, die du als hoher Favorit plötzlich 0-2 verlierst. Also für den VfB ist es schwierig, in die Spur zu kommen. Gut, über Heidenheim
brauchen wir nicht reden. Bei Basel übrigens, Uli, wenn ich ganz kurz reingehe, bei Basel überragend gewesen im Tor, Marvin Hitz, mittlerweile 38 Jahre alt. Ich habe die Zusammenfassung hier für Sky gemacht und dachte wirklich, ach, wundervoll. Ich liebe das ja, solche Spieler dann irgendwann mal wieder zu sehen. Bei Basel mit Shaqiri und Co. noch dabei gewesen. Es hat Spaß gemacht zu gucken. Für Stuttgart war es doof. Aber Marvin Hitz war da mein Highlight der Europapokalwoche auf jeden Fall.
Jetzt habe ich hier wirklich alles gegeben, um Uli den Ball auf einen Elfmeterpunkt zu legen. Den Torwart habe ich auch noch rausgeholt und habe gesagt, Uli, gibt es noch irgendwas Schönes von diesem Fußballwochenende, über das wir sprechen können? Du hast die Vorlage nicht genutzt. Timo, ich gebe an dich ab. Also wir haben jetzt ich gebe dir noch einen Tipp. Wir haben über den Samstag jetzt ausführlich geredet und über den Sonntag. Es fehlt noch ein Tag, an dem Fußball in der Bundesliga gespielt wird, Timo.
Der Freitagabend.
Der Max Freitagabend, Zierke. Was war da denn los?
Max,
da war
ich nämlich könnte auch noch nicht das im denn sein? Ich bin sicher, du hast auf Sky Go geguckt. Ich bin sicher, du hast auf
natürlich,
Sky Go geguckt.
Natürlich, extra ein Datenpaket dazu gebucht. 12.500 Kölner waren da in Sinsheim. Das war echt, das war
ja, Feiertag.
Sehr schön. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und ein Mann, Timo, den du bestens kennst, ein junger Mann, muss man sagen, Said El Mala, hat den FC auf die Siegerstraße gebracht mit seinen 19 Jahren.
Ja, wer es noch nicht gesehen hat, Sky Sport auf Instagram, da haben sie das Tor mittlerweile gepostet. Überragendes Dribbling von Said El Mala. zum Tor, mal eben kurz dann auch noch den aktuellen Nationaltorwart alt aussehen lassen. Überragend, überragend alles gezeigt, was er drauf hat. Er hat ja schon das eine oder andere Mal jetzt schon angedeutet, was er für den FC sogar in dieser Saison zeigen könnte. Vor der Saison soll Brighton schon mal so um die 10 Millionen geboten haben und noch mehr.
Da hatte er
noch
kein Profispiel, ne?
Genau, zumindest auf Erstliganiveau. Das wäre nämlich mein Punkt bei Said Elmala. Ich habe ihn gesehen bei der U19-EM in diesem Sommer. Da ist er in die U17-Weltmeistermannschaft reingerückt. Damals, vor 2 Jahren, war er noch nicht im Kader. Da kannte ihn da auch noch keiner so richtig. Dann hat er jetzt aber in der vergangenen Saison bei Viktoria Köln gespielt, in der 3. Liga. Und das ist fast das Paradebeispiel dafür, was es ausmacht, einfach im Herrenfußball schon mal unterwegs gewesen zu sein. War da auch Youngster der Saison in Liga 3 und konnte sich einfach an Herrenfußball gewöhnen. Viele andere in dieser U19 spielen dann doch noch viel Nachwuchsliga, noch nicht so auf dem hohen Niveau. Er hat gesagt, okay, Profifußball würde ich gern spielen, von mir aus auch in Liga 3, aber ich kann halt gegen erwachsene Männer spielen, hat sich da bewiesen und scheint jetzt bereit für die Bundesliga. Finde ich überragend, wirklich.
Jetzt sag mir mal, was wünschenswert ist aus Kölner Sicht. Den für 5 Jahre halten und 15 bis 20 Tore pro Saison von ihm erwarten zu können oder darauf hoffen, dass im Winter oder im nächsten Sommer ein Engländer kommt und fragt, wie viele wollte Made nochmal? Ah ja, komm, mach mal 100 glatt.
Ja, okay. Also ich sehe schon, die Kölner sind immer an der ganz realistisch. Es gibt keine Fans eines Clubs in ganz Deutschland, die mehr dem Realismus verfallen sind, als die FC-Fans. Also ich glaube, als erstes, guter Junge, alle Voraussetzungen, vor allem, weil er körperlich natürlich schon ein richtiger Ochse ist und dann kein Ochsenrennen, sondern ein schneller Ochse. Ja, also das sind schon mal Grundvoraussetzungen. Aber noch sehr jung und es gab ja schon das eine oder andere große Talent, das dann irgendwie wieder das Level nicht gehalten hat oder das einfach nicht wiederholen konnte. Bei ihm habe ich ein bisschen anderes Gefühl grundsätzlich. Ich glaube, der FC wird ihn nicht halten können, ob sie wollen oder nicht, weil wenn es dicke Geld kommt, das braucht der FC auch. Dann haben sie ihn zumindest ausgebildet, dann müssen sie sich nur reinschreiben lassen, dass sie beim Weiterverkauf viel Geld verdienen, ja, weil der hat, wenn er weggeht, sicherlich noch nicht die letzte Station erreicht. Auf der anderen Seite, sage ich mal, Füße am Boden, also der hat ja schon bei jedem anderen Spiel beim FC, wo ich mich erinnere, sage ich immer, hey, wer ist denn der da so frech trippelt? Der hat ja eine Frechheit dran, das ist ja unglaublich, mit welchem Mut der da an der Grundlinie auch noch seine Haken macht. Also unglaublich gut. Ich kann nur sagen, Chapeau. Aber Max, wäre es denn nicht schön, wenn er nächstes Jahr in der Champions League für den FC noch aufläuft?
Ich sag mal so, also falls sie sich für die Champions League qualifizieren, dann gäbe es ja gute Argumente, dass er mindestens noch ein Jahr da bleibt. Und Uli, danke, dass du mich ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt hast. Das mit den 100, das war natürlich ein Spaß. Ab 180 können wir anfangen, uns zu unterhalten.
Okay.
Aber ich finde die Spielweise gerade bei Elmala, wenn wir uns darüber unterhalten haben, in welche Richtung das in Zukunft gehen könnte, lebt aktuell eben sehr davon, dass er genau das macht, was Uli sagt, dieses überhaupt nicht nachdenken, einfach ins Dribbling gehen, ohne Kompromisse, ohne auch die Angst vor Fehlern. Da bin ich dann immer gespannt, wenn Jungs öfter spielen, regelmäßig auf diesem Niveau spielen, irgendwann auch Erwartungen erfüllen müssen, wie es dann weitergeht mit genau diesen Dribblings. Einige kriegen dann so eine kleine Blockade im Kopf, dann wird das Ganze nicht mehr ganz so frei. Oder er ist halt dieses spezielle Talent, auf das wir alle hoffen, was ich ihm auch total wünsche, wonach es dann momentan aussieht. Und er zieht das so durch, dann gibt es den großen Koffer Richtung FC.
Schade, dass er kein Verteidiger ist, sondern Stürmer. Weil sonst wäre er schon in der Nationalmannschaft wahrscheinlich.
Ich habe ein relativ neutrales Verhältnis jetzt zu dieser Länderspielpause. So richtig drauf freuen kann man sich nicht, finde ich. Andererseits erwartet man trotzdem mit großer Spannung, ob jetzt irgendwie so diese Warnschüsse richtig angekommen sind und ob man die richtigen Schlüsse draus zieht. Ich glaube aber, dass der ein oder andere Spieler, nicht die Bayern-Spieler, die können wir ausklammern. Die meisten Dortmunder auch, aber es wird ein paar Problemfälle geben für Julian Nagelsmann. Unter anderem den deutschen James Bond, 007, Florian Wirtz, so haben sie ihn getauft. 0 Tore, 0 Assists nach 7 Spielen in der Premier League. Es gibt immer mehr große Namen, so möchte ich. Ich nenne sie nicht Experten, ich nenne sie große Namen. Rooney, Carragher, die sich alle jetzt auf der Insel äußern, sehr negativ zu Florian Wirtz, die fordern, dass er aus der Mannschaft rausgenommen wird. Und irgendwie kann er einem nur leid tun. Man drückt ihm ja so aus deutscher Sicht so die Daumen, dass er bei diesem geilen, bei diesem Weltclub so einen traumhaften Start irgendwie sich selber ermöglichen kann. Danach sieht's nicht mehr aus. Ich glaube, der Zug, der ist auch langsam abgefahren. Aber ich glaube, allzu düster sollte man das jetzt nicht malen.
Erstmal dieses Thema aus der Mannschaft. Nee, ist dann ja sogar passiert. Gegen Chelsea kam er nur von der Bank, durfte von Beginn an nicht ran, musste Szoboszlai den Platz auf der 10 lassen. Kam dann von der Bank, konnte das Spiel auch nicht mehr so richtig beeinflussen, wirkte dann auch irgendwie nicht ganz so glücklich, wenn er seine Bälle gespielt hat und sie nicht zurückbekommen hat. Da hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass das nächste Thema, was bei ihm aufgemacht wird, die Körpersprache ist. Das kennen wir auch immer wieder. Das war auf jeden Fall 5 vor Körpersprachendiskussion bei Florian Wirtz, dieser Auftritt gegen Chelsea. Auch wenn ich die Diskussion für albern halte. Ich habe Hoffnung für Florian Wirtz, weil ich in der Woche zum Beispiel Daten gesehen habe von Thierry Henry, als er zum FC Arsenal gewechselt ist, oder auch Robert Pires, zwei richtig große Namen, zwei Legenden, die sind mit genau den gleichen Zahlen gestartet. Die hatten in ihren ersten 6 Spielen 0 Tore, 0 Vorlagen, genau. Also deswegen, ein schlechter Start schützt vor Legendenstatus nicht, auch bei Florian Wirtz. Und trotzdem sieht man aktuell bei Liverpool, dass die Art und Weise, wie Florian Wirtz spielt, noch nicht zu der Art und Weise passt, wie Arne Slot spielen lässt. Diese vielen kurzen Bälle, die Florian Wirtz gerne hat, die kriegt er dann nicht zurück. Dann drehen die anderen auf und spielen direkt in die Tiefe. Und er ist dann so ein bisschen verloren gerade in diesem System Slot. Dazu kommt, dass sie sich insgesamt gerade so ein bisschen schwer tun. Auch Mo Salah tut sich übrigens schwer. Das geht in Deutschland dann so ein bisschen unter. Deswegen, ich habe da Hoffnung. Und trotzdem, glaube ich, sind die ganz froh, dass gerade mal Länderspielpause ist.
Ja, Timo, ich muss dich sagen, genau deshalb bist du unser Mann in diesem Podcast, weil du hast Ahnung, im Gegensatz zu vielen, die keine Ahnung haben. Du kennst sie, alle Zahlen, alle Taktiken, du weißt, wer wie viele Anspiele bekommt. Und ich weiß noch dazu, dass er eine riesen Laufleistung hat. Nein, Florian Wirtz hat großartige Laufleistung, kann man sich nichts vorwerfen lassen. Und ich sag dir nur eins, Jamie Carragher redet viel, wenn der Tag lang ist. Er wird dafür fürstlich bezahlt und wenn ihm selber nichts einfällt, dann plapper ich halt irgendwas her, was gerade sehr populistisch wirkt. Da kann ich nur sagen, Florian Wirtz, Kopf hoch, du bist jetzt wieder in Deutschland, da wirst du schön gepampert und hoffentlich dann auch spielst du ordentlich am Wochenende.
Drücken wir ihm die Daumen. Würde mich wirklich sehr freuen, so aus deutscher Fußballfansicht, also wenn er da demnächst landen könnte. Und ich bin gespannt, wenn er dann sein erstes Tor macht. Wir haben jetzt schon über Jubel gesprochen, den von Rayon Philippe. Timo, was rätst du? Was ist deine Prognose? Wie wird er jubeln? Kommt der Finger auf den Mund? Hält er sich die Ohren zu, die Augen zu?
Ja. Wahrscheinlich einmal alles. Alles hintereinander. Macht den Sandro Wagner noch und zeigt den Kritikern hier den Schnabel. Also er will einmal alles auspacken.
Bin echt gespannt. Und jetzt habt ihr beide noch nicht meine Frage beantwortet, ob ihr euch freut auf diese Länderspielpause oder ob es eher Skepsis ist.
Ich freue mich auf die Länderspielwoche. Ich will sehen, wie es Julian Nagelsmann hinkriegt, jetzt wo die Spieler alle ein paar Spiele hinter sich gebracht haben, nicht so kurz nach der Sommerpause zusammengewürfelt mit schlechtem Mindset da antreten. Jeder weiß, worauf es ankommt. Aber man sieht natürlich schon, wenn Ridley Baku und Nathaniel Brown als Außenspieler nominiert werden, dass der Bundestrainer große Probleme hat, da einfach vernünftige Jungs zu finden, weil da in nicht mal einem Jahr ist WM und da müssen schon gestandene Verteidiger oder Abwehrspieler dann da sein und da fehlt's noch. Kannst nur hoffen, dass irgendwie entweder Nathaniel Brown oder auch Collins oder vielleicht auch Ridley Baku, dass die sich so reinhauen, dass sie zumindest ja solide da hinten ihre Seite verteidigen können. Aber sonst wird es natürlich nicht einfach. Nach vorn mache ich mir nicht so viel Sorgen, dürfen wir ja nicht vergessen. Im Moment ist Kleindienst und Füllkrug, die sind einfach auch noch nicht dabei. Ganz zu schweigen natürlich von
Musiala auch nicht. Mit Grippe raus.
Und genau, Woltemade mit Grippe raus. Also, aber dennoch sollte die Aufgabe machbar sein, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich merke gerade, also Länderspielpause juckt mich gerade irgendwie so gar nicht. Ich hatte so Spaß am Clubfußball, hatte jetzt auch 2 richtig geile Spiele in Folge am Wochenende in der Premier League. Das hat so unfassbar Bock gemacht. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, boah, also von mir aus könnten wir ruhig ein bisschen weiter kicken und diese ganze Nationalmannschaftsnummer ja ins nächste Jahr schieben. Andersrum wissen wir auch, wie es ist. Wenn dann die Hymnen laufen, dann ja sitze ich auch wieder da, guck's mir gerne an. und spreche mit euch auch gern nächste Woche Montag wieder drüber. Aber boah, sein müsste es gerade nicht für mich.
Da habe ich doch noch ein Thema sofort für dich. Das nächste Bundesligaspiel, der Klassiko Bayern gegen Dortmund. Entscheidet sich dann die Meisterschaft? Nein, natürlich nicht, weil sie schon entschieden ist.
Weil sie schon entschieden ist, ja.
Dann lass uns noch einmal den Ausflug machen. Wir sind ja ein internationaler Podcast. International reicht bei uns von England bis nach Österreich, Timo. Du bist auch ein großer Fan des österreichischen Fußballs und vor allem der Interviews.
Ich auch, wegen der Interviews und der Sprache.
Blaulicht an.
Du reist da, weiß nicht, 80 Minuten in den Arsch auf, führst 3-0, willst heimfahren mit 3 Punkten, vor dem Match schreien wir noch, wir brauchen Punkte, dass wir irgendwo um die Top 6 mitspielen, wenn wir so spielen. Und dann, wenn einmal ein paar ausfallen, was ist dann? Dann kriegen wir jetzt mal 10 hinten oder was?
Nein, nicht besser.
Wir haben das Gefühl, dass das was länger hängen bleiben könnte.
Ja, was heißt das länger hängen bleiben? Wir können uns ja nichts vorwerfen. Wir hauen uns ein, Wochen für Wochen, und schenken die Punkte her, als würde es um nichts gehen. Ja, dann gehen wir ins Freibad und kicken wir dort ein bisschen. Da ist es wurscht, wenn wir verlieren.
Ich liebe mein Österreich, wie es singt und lacht. Wenn der eine nicht weiß, ob er was er fragen soll, und der andere nicht weiß, was er sagen soll, weil ihm alles am Arsch vorbeigeht. Na, das ist doch Wahnsinn, ja? Also, ich finde, wir sollten diese Rubrik immer aufnehmen. Österreichische Kommentare. Ich liebe es über alles. Danke, dass wir Sky Austria, dass die Liga in ihrem Portfolio haben.
Timo, du musst es kurz erklären. Wir haben einen sehr, sehr aufgebrachten Jürgen Heil gehört.
Wen denn auch sonst? Den Kapitän von Hartberg. Die spielen aktuell eine gute Runde und führen bis zur 89. Minute mit 3-0 beim LASK. Und geben das Ding noch her und spielen 3-3. Und danach ist Jürgen Heil mal völlig pappesatt gewesen und hat dieses Weltklasse-Interview gegeben. Ich habe es gesehen, habe es euch geschickt, habe gesagt, das muss stattfinden. Ich gebe Uli recht, wir brauchen jede Woche was aus Österreich. Finde ich sehr gut.
Strengt euch an, liebe Österreicher. Aber ich glaube, das wird. Da können wir uns drauf verlassen. Schauen wir in die Glaskugel, Leute.
Die Glaskugel.
Länderspielpause heißt, wir müssen natürlich Jungs nehmen, die für ihre Länder im Einsatz sind. Beschränken wir uns auf Deutschland oder sind wir auch, was das angeht, international? Wen habt ihr euch ausgesucht, Uli?
Ich bin ja, glaube ich, der Sieger der letzten Glaskugel, oder? Hat jemand besser
getippt? Ach so, wir müssen noch auflösen. Stimmt, mal so. Ich habe wie immer vergessen, wen ich nominiert habe.
Ja, ich nicht. Also ich mach das gerne gegen Ende, wenn ihr euch schön blamiert habt jetzt mal, verstehst?
Und Timo, weißt du es noch?
Ich weiß, bei mir noch war es Jonas Hofmann. Der hatte zwei absolute Top-Chancen für Leverkusen. Wenn der einen gemacht hätte, hätte ich euch die lange Nase gedreht. So reihe ich mich in die Reihe der Verlierer gerne ein. Mit Max, egal wen du hattest, Max. Er wird nicht besser gewesen nicht mehr, sein als der von Uli. Nee, gerade nicht.
Ja, Uli, dann sag. Okay. Aber nicht Harry Kane, oder?
Ist egal.
Ja, es war Harry Kane.
Bei Uli
war es Harry Kane.
Ich habe mir den Joker gezogen, das ist ja jetzt nun auch, da muss ich mir nicht viel drauf einbilden, ich gebe es ja zu. Aber wenigstens, und er hat noch ein wertvolles Tor geschossen, das klassisch war, das bejubelt wurde, das ein Schuss mit einer Schusstechnik, die ausgefeilt war, also alles wunderbar. Also dann gehen wir doch mal, meine Glaskugel, ich sag's gleich am Anfang, werden wir jetzt Nationalmannschaft natürlich machen. Und wer wird dort die Tore schießen? Ich sag mal, Serge Gnabry wird mein Mann für die Nationalmannschaft. Glaskugel.
Okay. Timo?
Ich würde auch auf eine Nationalmannschaft gehen, aber gerne nicht auf die deutsche, sondern auf die französische. Denn da wurde das erste Mal Jean-Philippe Mateta nominiert. Von mittlerweile Crystal Palace, früher bei Mainz 05, hat sich da richtig geil in den Fokus gespielt. Jetzt das erste Mal dabei mit 28 Jahren. Jean-Philippe Mateta ist mein Mann für die Glaskugel.
Dann mache ich das wie Uli, nehme auch einen aus der DFB 11. Und Uli, ich weiß, ich habe, glaube ich, eben rausgehört, du bist nicht der größte Fan von ihm, aber ich nehme einen U21-Europameister, der sein Comeback feiert, nach, ich glaube, fast 4 Jahren, Riedle Baku. Ich glaube, der wird viel über die Schiene machen und der haut sich rein, weil der will bleiben. Der ist gekommen, um zu bleiben.
Ich habe noch einen Zusatz, einen kurzen Zusatz, nämlich, Wo ist eigentlich Hartberg? Habt ihr wahrscheinlich alle überhaupt keine Ahnung. Der LASK, den kennt ja jeder von diesem Spiel. Das ist der Linzer ASK. Aber wo ist Hartberg? Ich gebe zu, ich musste googeln. Und da gibt's den Ortteil Hartberg-Fürstenfeld. Also wir haben noch Fürstenfeld. Ja, jetzt gerade beim Oktoberfest ordentlich gesungen. Das ist mitten in der Steiermark. Also da geht's dann über den Semmering rüber nach Wien. Das ist der Ort, der ja jetzt plötzlich im Fokus steht, weil ihr diese geile Interviewsituation mit aufgenommen habt. Also, Hartberg, Grüße in die Steiermark, kann ich nur sagen, von unserem Podcast.
Also, ich bin sehr gespannt, mit welcher Stimmung und in welcher Verfassung wir uns nächste Woche hier wieder hören, wenn wir dann ein bisschen schlauer sind, was die Nationalmannschaft angeht. Aber ganz ehrlich, also jetzt das erste Spiel am Freitag, ne? Luxemburg, das kann man schon machen.
Ja. Werden wir natürlich jubeln können.
Sonst haben wir ein Problem.
Endlich gegen Luxemburg gewonnen.
Ja, muss, glaube ich, hier eine Sondersendung geben. Also
ja, wenn Rudi Weiß noch Dreierpack macht, dann machen wir eine Sondersendung.
Genau. Und der Spielerstamm von Düdelingen aus dem Spiel genommen wird.
Ja. Ich entlasse euch aber erst einmal noch mit etwas. Ich habe euch gesagt, mir macht es aktuell so viel Spaß, den internationalen und nationalen Ligenfußball zu begleiten. Und ihr werdet gleich hören, warum. Ich bin am Wochenende ausgeflippt. Ich muss es euch einfach vorspielen. Oliver Glasner nach 19 Spielen hat da mal wieder verloren mit Crystal Palace. Das Gegentor 90. plus 3 durch Jack Grealish. Und dann bin ich mal ein bisschen aus der Haut gegangen.
Hinten ist Alcaraz mit Illiman Jaye gegen Lehmann Jaye.
Ja, und ich kann natürlich sagen, groß bei Jack Grealish muss man aus der, das ist ja, der gibt die besten Interviews, vor allem wenn er eine Meisterschaft gewonnen hat und kaum mehr stehen kann. Das sind noch Fußballer. Beispiel bitte nehmen.
So, jetzt haben wir es auch wirklich. Das musste raus.
Ja, ist doch schön.
Männer, schöne Woche.
Dann schwingt die Glocke, würde ich sagen.
Ja. Den wollte ich noch hören. Tschüss.
Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung.